Als ich gefragt wurde, welches Thema meine Predigt an diesem Sonntag hat, habe ich gesagt, Gottes Idee für Nachfolgerinnen. Und sofort kam die Rückfrage, oh, genderst du? Nein, das hatte ich nicht vor. Ich hatte auch nicht gesagt für NachfolgerInnen. Das Thema lautet Gottes Idee für Nachfolgerinnen, in Klammern, und Nachfolger. In dem ersten Text, der dieser Predigt zugrunde liegt, geht es um zwei Frauen, zwei Nachfolgerinnen von Jesus. Und wie bei allen Texten aus den Evangelien sind wir alle, nicht nur die Frauen, angesprochen, uns Gedanken zu den Aussagen des Textes zu machen. Und dieser kleine, fast unscheinbare Abschnitt aus dem Evangelium des Lukas ist von zwei großen, viel bekannteren Begebenheiten umrahmt. Direkt davor steht die Geschichte vom barmherzigen Samariter, in der Jesus all seinen Zuhörern deutlich macht, was es heißt, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und im nächsten Abschnitt direkt danach geht es bei Lukas um das Gebet, um das Vaterunser. Aber jetzt möchte ich auf diese fünf kleinen Verse eingehen, die zwischen diesen beiden Texten stehen im Lukas-Evangelium. Und ich bitte euch, Männer, also auch uns, gut zuzuhören beziehungsweise mitzulesen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterreiste, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll, dass sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. In diesem Text geht es um zwei Frauen, Maria und Martha. Sie stehen zusammen mit Jesus im Mittelpunkt der Geschichte. Aber wir können davon ausgehen, dass außer den drei genannten Akteuren auch mindestens die 12 Jünger von Jesus zugegen sind. Sie treten zwar nicht in Aktion, aber sie sind auch Zuhörer bzw. Zuschauer dieser Begebenheit. Deswegen soll es zuerst um Maria gehen, dann um Martha und dann um die Jünger. Und damit wir auch erkennen für uns, was das auch heute noch für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde zu sagen hat. Um von Maria und Martha noch ein besseres Bild zu bekommen, möchte ich einen Vers aus dem Evangelium von Johannes lesen. Denn die beiden Schwestern haben noch einen Bruder, Lazarus. Und das ist der, der von Jesus vom Tod wieder ins Leben auferweckt worden ist. Und wir lesen bei Johannes diesen Vers, Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus sehr. Die drei waren richtig gute Freunde von Jesus. Sie gehörten nicht zu denen, die mit Jesus ständig unterwegs waren und ihm gefolgt sind, aber sie gehörten zu seinen Jüngern und Nachfolgern. Man geht davon aus, dass sie recht wohlhabend waren, deshalb konnten sie Jesus mit all seinen Jüngern als Gäste einladen und bewirten. Außerdem wissen wir, dass die Familie ein Familiengrab hatte, eine Höhle mit einem Stein davor. Und wir wissen auch, dass Maria eine ihrer Salben für Jesus geopfert hat, kurz vor seinem Tod. Und dieses Salböl, das war ein Jahresgehalt, was sie da an diesem Abend für Jesus ausgegeben hat. Sie laden also jetzt Jesus ein, Martha macht das. Und man weiß nie ganz genau, wenn man Jesus einlädt, wer alles mitkommt. Also man kann davon ausgehen, dass in den 12 Jünger dabei sind, aber es waren oft mehr, die mit ihm unterwegs waren. Andere Männer, andere Frauen, Jünger, Jüngerinnen, Gäste, Interessierte, das wusste man nie so genau. Wird uns auch nicht weiter berichtet. Das braucht einen großen Einsatz, Jesus mit seinen Jüngern das Essen vorzubereiten. Und kann mir richtig gut vorstellen, wie in dem Haus gelaufen und gerannt wurde, hin und her und wie es in der Küche hochherging. Und dann lesen wir von Maria in unserem Text, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Und das drückt etwas aus, das Jesus wohl auch in dem Haus der Schwestern und dem Lazarus gelehrt hat. Die 12 Apostel sind seine Jünger, die er ausbildet. Wir wissen nicht, wer vielleicht sonst noch mit dabei ist, aber Maria setzt sich jetzt zu ihnen. Und in der damaligen Zeit war das etwas Außergewöhnliches. Frauen wurden normalerweise nicht gelehrt oder von Lehrern, Rabbinern ausgebildet. In der Bewegung um Jesus war das aber anders. Ihm folgten auch Frauen nach. Und es gab auch Frauen, die Jüngerinnen waren und genannt wurden, Frauen, die Jesus nachfolgen und von ihm lernten und ihn ihren Rabbi nannten. Maria verhält sich an diesem Tag und bei dieser Begebenheit wie eine Schülerin, eine Jüngerin, um von Jesus zu lernen. Was wir mal wieder überhaupt nicht wissen, worüber Jesus gesprochen hat. Worum es dabei ging, als er seine Jünger gelehrt hat, was Maria da so angesprochen hat und was ihr wichtig war. Zumindest war das, was Jesus zu sagen hatte, so interessant, dass Maria sich zu den anderen Jüngern dazugesetzt hat, um zu lernen. Und sie will Jesus nah sein. Und sie will ihm nachfolgen. Und deswegen ist es ihr so wichtig, was Jesus zu sagen hat. Martha ist davon nicht sehr angetan, um es so auszudrücken. Sie sieht die vielen Gäste und die viele Arbeit, die es dadurch gibt, das Essen für so viele zu organisieren und vorzubereiten. Und da wäre sie schon dankbar, wenn Maria mit zupacken würde, um alles fertig zu bekommen. Und weil Maria auf ihre Winke nicht reagiert, wendet sich Martha direkt an Jesus, damit Maria ihr hilft. Aber Jesus sagt ihr und Maria sehr deutlich, Maria hat das gute Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Damit macht Jesus klar, dass Maria gerade genau das Richtige gewählt hat. Jesus nahe zu sein und ihm zuzuhören, Jüngerin zu sein. Wenn es um Jesus geht, ihn kennenzulernen und zu ihm zu gehören, ist das das Allerwichtigste, das Notwendigste. Ihm nahe sein, ihm zuhören, auf Jesus hören, um ihm nachzufolgen. Das ist Maria. Aber jetzt soll es auch um Martha gehen. Martha hat Jesus mit seinen Jüngern eingeladen. Sie weiß, wie hungrig sie sind und dass für so viele einiges an Essen vorbereitet werden muss. Ist es falsch, was Martha macht? Was würdet ihr machen? Und sind nicht alle Gäste dankbar, dass sie sich darum kümmert, dass es auch nachher noch etwas zu essen gibt? Jesus tadelt auch nicht ihre Vorbereitung. Aber Jesus lädt Martha auch nicht ein, sich mit dazuzusetzen. Jesus gibt Martha etwas mit, damit sie sich neu ausrichten kann. Aber Martha, entgegnet ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. An diesem Tag hat Martha die Vorbereitung allein in die Hand genommen. Alle Gäste waren dankbar für das, was Martha gemacht hat. Aber Jesus sagt ihr mit diesen Worten: Martha, reg dich nicht auf über deine Schwester. Ärger dich nicht über sie. Maria hat richtig gewählt. Und Martha darf und soll sich mitfreuen, dass sie Jesus nachfolgen will. Und dass auch Martha das Notwendige für sich gewählt hat, wird in dem Bericht, wo sie auch vorkommt, von der Auferweckung ihres Bruders Lazarus deutlich. Die Geschichte steht in Johannes 11. Und als Lazarus schwer krank war, haben Martha und Maria Jesus Bescheid geben lassen, dass er zu Hilfe kommen soll. Aber als Jesus die Nachricht hört, weiß er, dass Lazarus sterben wird, bevor er bei ihm ankommen wird. Und er weiß, dass er vorhat, ihn von den Toten wieder zurück ins Leben zu rufen. Dies sollte ein letztes großes Zeichen in seinem Volk Israel dafür sein, dass man erkennt, dass er wirklich der Messias, der von Gott verheißene Christus ist. Wir können in dem Bericht erkennen, dass Martha ihre Lektion gelernt hat. Auch sie gehört zu den Nachfolgerinnen von Jesus und hat sehr viel von ihm gelernt. Sie macht im Gespräch mit Jesus erstaunliche Aussagen. Sie weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass auch ihr verstorbener Bruder Lazarus am Ende der Zeiten auferstehen wird. Das sagt sie im Gespräch, als Jesus dann kommt und sie ihm entgegenläuft und in Empfang nimmt. Und sie weiß, dass Jesus der Messias, der verheißene Christus ist, und darauf setzt sie ihr Vertrauen. Daran glaubt sie. Und in diesem Gespräch sagt Jesus die wichtigen Worte erst nur an sie: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, sagt Martha, darauf vertraue ich. Das weiß ich. Wer die Geschichte ein bisschen genauer in Details nachlesen will, wie gesagt, ein sehr langer Abschnitt auch im 11. Kapitel von Johannes. Aber uns wird berichtet dann, dass Martha und Maria miterleben dürfen, dass Jesus die Macht hat, ihren verstorbenen Bruder Lazarus vom Tod wieder zurück ins Leben zu holen. Die Worte von Jesus und seine Nähe sind das, was wir brauchen im Leben und im Sterben. Maria hat das zuerst ergriffen und dann auch Martha hat das verstanden und hat das für sich in Anspruch genommen. Aber es geht hier nicht nur um Frauen. Und das, was für Frauen das Wichtigste ist, sondern es geht auch um uns Männer. Auch wir müssen wissen, was das Notwendige ist für unser Leben. Und damit möchte ich zu den 12 Jüngern zurückkommen. Sie waren zwar nicht in Aktion, aber sie waren Zuhörer und Zuschauer von dieser Begebenheit bei Maria und Martha zu Hause. Und es geht heute eben nicht nur um Nachfolgerinnen, sondern auch um die Nachfolger. Und dass die Jünger aus der Begebenheit mit Martha und Maria gelernt haben, wird aus einer Begebenheit aus der Apostelgeschichte deutlich. Und ich selber habe auch gemerkt, wenn ich diesen Text gelesen habe, habe ich jetzt vom Gendern her kein Problem gehabt und habe auch keine Angst gehabt, dass ich mich irgendwie zu fraulich fühle. Aber ich habe mich wiedergefunden, vor allem in der Martha immer wieder, weil ich oft genug gemerkt habe, ich habe mir wieder keine Zeit genommen, um Jesus zu Füßen zu sitzen, um auf ihn zu hören, und war schon wieder so beschäftigt und am Tun und Machen. Aber ich habe mich auch in Maria wiedergefunden, einfach weil ich gemerkt habe, wie gut das tut, sich diese Zeit zu nehmen, zu Jesu Füßen zu sitzen, das kann ich nicht, aber mir Zeit zu nehmen, mit ihm zu reden, auf sein Wort zu hören. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, um zurückzukommen zu den 12 Jüngern, wird uns berichtet, wie die erste Gemeinde in Jerusalem nach dem Pfingstereignis wächst. Der Heilige Geist bewirkt, dass mehrere tausend Menschen Jesus nachfolgen wollen. Und die hatten alle noch kein BU, die hatten alle noch keine Christenlehre, die wussten nicht viel Bescheid. Und das musste für alle Tausende nachgeholt werden. Und die 120, die gut Bescheid wussten, waren gut beschäftigt. Große Freude herrscht unter den Gläubigen. Und es wird viel geteilt. Diejenigen, die reich genug sind, geben gerne denen ab, die etwas nötig haben. Das wird uns berichtet in diesen Kapiteln. Und trotzdem kommt es dann zu Klagen. Das wird uns im 6. Kapitel berichtet. Berechtigte Ansprüche werden laut und die Apostel sollen handeln. Weil einige den Eindruck haben, dass es bei der Verteilung vom Essen an die bedürftigen Witwen ungerecht zugeht. Ich lese einen weiteren Text vor und diesmal den aus der Apostelgeschichte. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Das waren auch Juden, aber die wohnten eben nicht in Israel. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern, die aus Jerusalem. Und da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber das Wort Gottes vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte 7 Männer aus. Die Namen habe ich jetzt mal weggelassen. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Und die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Das nochmal als Reaktion auf das, was gerade passiert ist. Da fangen die an zu streiten in der Gemeinde und zu klagen. Aber die Art und Weise, wie dieses Problem gelöst wird, ist so ansprechend gewesen. Die sind beobachtet worden, dass nun mal ein Riesenschwung dazu gekommen ist und vor allem einige auch gerade von den Priestern. Dieser Abschnitt hat einige Gemeinsamkeiten mit unserer Begebenheit von Martha und Maria. Die Apostel haben aus der Begebenheit mit Maria und Martha offensichtlich gelernt. Sie wissen, dass es etwas gibt, was vor allem notwendig ist. Nämlich die Nähe zu Jesus, Gottes Wort und das Gebet, sagen sie, das können und dürfen wir nicht vernachlässigen. So viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus und ihnen muss gesagt werden, was Jesus gesagt hat. Mit ihnen und für sie muss gebetet werden. Das ist jetzt das Wichtigste für die Apostel. Aber weil sie wissen, dass der Dienst für die Essensverteilung auch wichtig ist, haben Sie einen guten Vorschlag. Die Gemeinde soll sich nach 7 Männern umsehen, die sich um diesen Dienst kümmern sollen. Sie kümmern sich nicht mal darum, wer das sein soll. Hätten Sie bestimmt auch so manche Idee gehabt. Aber auch das überlassen Sie sofort ganz der Gemeinde. Die sollen sich darum kümmern. Und wenn man sich fragt, waren sich die Apostel zu gut, um sich im Dienst der Verteilung der Lebensmittel für die Witwen zu kümmern? Sicherlich nicht. Sie haben bei Jesus auch gelernt, das er von ihnen verlangt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Kennt vielleicht die Geschichte, in der das vorkommt. Das ist bei der Speisung der 5000. Und da haben sie ordentlich zu tun gehabt, auch diesen 5000 Menschen zu essen zu geben. Jesus hat sich um das Essen gekümmert. Aber sie waren dran und haben die Lebensmittel verteilt. Also das wäre in ihrem Auftrag voll mit drin gewesen. Aber jetzt durch die vielen Neubekehrten in dieser Zeit der ersten Gemeinde wissen die, es gibt Wichtiges zu tun. Es geht darum, die Lehre von Jesus weiterzugeben, sich um jede Person zu kümmern, damit auch sie Jesus nachfolgen kann. Und sie wissen, dass der Dienst an den Bedürftigen und die Versorgung mit Lebensmitteln wichtig ist und deshalb soll man eben sich nach anderen Personen umsehen, die diese Aufgabe erfüllen können. Geistliche, seelsorgerliche Aufgaben sind wichtig und dafür sind die Apostel verantwortlich und auch ausgebildet. Der Dienst am Wort und das Gebet. Praktische, organisatorische Aufgaben sind auch wichtig. Es geht um die gerechte Verteilung der anvertrauten Gaben. Und diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. Hören auf Gott und handeln für Gott geht Hand in Hand. Kann man jetzt einfach sagen, na gut, die einen sind so für das Geistliche zuständig, die anderen eher für das Organisatorische? Die sieben sollten nicht nur einen guten Ruf haben, sondern auch erfüllt vom Geist Gottes sein und mit Weisheit und Einsicht begabt. Ist das nötig für so einen praktischen Dienst? In der Gemeinde? Auf jeden Fall. Wie kommt man zu solchen Eigenschaften? Letztlich auch nur aus dem Nahsein bei Jesus. Auch weil sie, diese sieben, auf sein Wort gehört haben und mit Jesus reden, zu ihm beten. Es geht um Jesus, egal bei welchem Dienst. Es geht darum, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen mit den Gaben, die man empfangen hat. Und an zwei von den sieben können wir auch erkennen, dass sie nicht nur für den praktischen Dienst begabt waren. Einer von den sieben Diakonen war Stephanus. Und von ihm wird uns in den folgenden Versen berichtet, dass er evangelisiert hat. Er wurde in Streitgespräche verwickelt und er hat die versucht haben, ihn zu widerlegen, dass Jesus der Christus, der Messias ist, die hat er so in den Schatten gestellt, die waren richtig sauer, sodass sie keine andere Chance hatten, sahen, den Stephanus irgendwie wegzukriegen, als irgendwelche Gerüchte über ihn zu verbreiten und ihn vor Gericht zu stellen. Und Apostelgeschichte 7 ist eins der längsten Kapitel auch in der Apostelgeschichte. Und es ist die längste Predigt, die uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Nicht eine von Petrus, keine von Paulus, sondern von Stephanus. Was ihm wichtig ist und was er zu sagen hat. Und daran merken wir, dass also einer, der eigentlich nur zu Tisch dienen sollte und sich um die Verteilung der Essenssachen kümmern musste, der von Jesus wirklich Bescheid wusste. Und der andere, der hieß Philippus. Und von ihm wird uns in Apostelgeschichte 8 berichtet. Durch die Verfolgung, die entstanden ist, ist er nach Samaria gekommen, in das Gebiet der Samariter. Und dort hat er angefangen zu evangelisieren. Und die Menschen kommen zum Glauben in Scharen. Was er da erlebt, ist so ungeheuerlich. Wahnsinn, was da passiert. Also auch Philippus und Stephanus waren nicht einfach nur irgendwie fürs Organisatorische da. Wir sehen das bei Martha und letztlich für jeden praktischen Dienst, den wir tun für Jesus, den tun wir aus Feuer und Flamme für Jesus. Und das Schöne dabei ist, wie wir es am Ende gelesen haben, dass durch die Art und Weise, wie die Essensverteilung für die Witwen in der Gemeinde gelöst wurde, noch mehr zum Glauben gekommen sind. Das, was die Gemeinde damals so anziehend gemacht hat, wie sie miteinander umgegangen sind. Sie haben es in der Liebe untereinander erkannt, dass da was Besonderes ist. Ich möchte schließen mit einigen Gedanken, die uns bis heute in unseren Gemeinden prägen. Für jeden Nachfolger, für jede Nachfolgerin ist es das Wichtigste, Jesus nahe zu sein. Mit ihm zu reden, sich Zeit für das persönliche Gebet zu nehmen und auf Jesus zu hören. Das ist das Notwendige für jemanden, der zu Jesus gehört und ihm nachfolgen möchte. In der Gemeinde ist der Dienst für das Wort Gottes und das Gebet sehr wichtig. Da würdet ihr mir sicherlich alle zustimmen. Und nicht nur hier, sondern auch im Kindertreff. Jeder hat sich da von den Mitarbeitern auch mit vorbereitet, um den Kindern was von Jesus weiterzuerzählen. Was in den Wochen hier passiert, in unseren Kreisen, wo wir zusammenkommen, da geht es um Jesus und sein Wort oder das Gebet. Aber was wäre eine Gemeinde ohne die vielen praktischen Dienste? Und diese Dienste sind nicht weniger geistlich. Ich möchte das nur noch einmal an unserem Gottesdienst aufzeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie gut tut das, wenn man schon vor dem Gottesdienst vom Begrüßungsdienst freundlich empfangen wird. Manchmal sogar mit Namen, wenn ihr ihn kennt. Es tut gut, gleich zu sehen, dass es nach dem Gottesdienst etwas zu trinken geben wird. Da hat jemand Kaffee gekocht. Es tut gut, dass unsere Räumlichkeiten geputzt sind und dass es saubere Toiletten gibt. Da wurde auch in dieser Woche geputzt und nicht nur von den Saugrobotern. Wir sind dankbar, wenn der Ton und die Technik funktioniert und man hören und verstehen kann, was von hier oben gesagt wird. Und wenn die Musik gespielt wird, die Techniker machen das möglich und ich glaube, hinten da bewegt sich auch was. Oder jetzt nicht mehr die Ventilatoren. Wie gut ist das, dass die Techniker sowas installieren können. Dankbar sind wir, dass für die Kinder genug Raum ist im Vaterhaus und es ein gutes Programm gibt. Dass Mitarbeiter da sind, die sich vorbereitet haben auf den Kindertreff. Wir sind dankbar, wenn jemand durch den Gottesdienst leitet und sagt, was noch alles wichtig ist und zu bedenken ist. Wir sind dankbar, den gedeckten Abendmahlstisch zu sehen. Und die schönen Blumen, wenn sie nicht ganz so nah dran stehen, sind auch einfach klasse. Und da war jemand da, der das vorbereitet hat. Es tut gut, gemeinsam Gott zu loben, mit Musikern, die uns in dieses Lob mit hineinnehmen. Und nur das alles zusammen macht den Gottesdienst aus. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe, stellt euch vor, das gäbe es nicht und ich würde nur hier predigen. Boah, ginge auch, klar. Aber wie traurig wäre das? Uns würde so viel fehlen. Und das Wichtigste kommt ja vielleicht auch erst noch. Ich habe vorhin gesagt, man weiß gar nicht, was Jesus bei Martha und Maria erzählt hat. Und vielleicht wisst ihr auch in der Woche irgendwann nicht mehr, was ich hier von hier oben erzählt habe. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Das, was manchmal danach passiert oder nebendran, ist mitunter viel wichtiger. Und vielleicht ist die Möglichkeit, oder ihr habt Lust, oder ihr werdet gefragt beim Kaffee trinken, ja, wie machst du denn das eigentlich? Wie sieht denn das bei dir aus? Wie sitzt du Jesus zu Füßen? Das ist ja etwas, was müssen wir übertragen. Das müssen wir irgendwie anders gestalten. Keiner von uns kann so, wortwörtlich, Jesus zu Füßen sitzen. Aber was bedeutet das für dich? Wie hilfst du dir dabei? Ich weiß, was mir hilft. Seit einer Predigt, die ich mir dann auch selber gehalten habe, habe ich einen Sessel, auf dem ich mich am liebsten setze. Und sage mir, ich danke dir, Jesus, dass du auf deinem Thron sitzt und für mich da bist, dass du regierst. Und ich sitze jetzt hier auf meinem und ich möchte Zeit mit dir verbringen. Das hilft mir. Aber das ist, wie gesagt, bei jedem von uns was anderes. Tauscht euch mal darüber aus. Vielleicht ist das eine Hilfe, denn jeder braucht von uns andere Hilfen, um Jesus nahe zu sein, denn wir wissen, dass diese Zeit umkämpft ist. Und es ist hochinteressant, wenn wir wissen, die nächste Geschichte nach Martha und Maria, da geht es um das Vaterunser. Warum fragen die Jünger Jesus, Herr Jesus, lehr du uns beten? Also in Israel kannte jeder so viele Gebete auswendig. Die meisten kannten alle Psalmen auswendig. Oder viele, möchte ich mal sagen. Können wir uns kaum vorstellen, aber das war ein Schatz, den man hatte. Und trotzdem bitten die Jünger Jesus, sag uns, wie wir beten sollen. Lehr uns das. Woran liegt das? Weil sie merken, bei all dem Geschäft, bei allem, was zu tun war, bei allen Anstrengungen und aller Arbeit, die Jesus hatte, hat auch Jesus sich immer wieder an einen einsamen Ort zurückgezogen, hat sich das freigekämpft, um mit seinem Vater zu reden. Und damit ist uns Jesus das Vorbild. Die Nähe zu Jesus, die kriegt man nicht automatisch. Das ist auch umkämpfte Zeit. Und wie gesagt, da können wir uns gegenseitig helfen. Und ich möchte auch jetzt nochmal einen Moment der Stille lassen, wo jeder für sich auch überlegen kann, wie er das für ihn Notwendige umsetzen kann. Einfach auch die Zeit nochmal zu nutzen, denn wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern. Jesus hat sich gefreut auf das erste Abendmahl, das letzte Passamahl, da wo er mit seinen Jüngern zusammen war. Und auch wir gehen davon aus, wenn wir Abendmahl feiern, dass Jesus mitten unter uns ist. Und er freut sich mit uns hier, diese Art von Tischgemeinschaft zu haben und zu teilen. Lass uns in der Stille uns Gedanken darüber machen, mit Jesus reden, was für uns dran ist, dass er uns helfen kann.